Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bücherpodcast der FAZ. Willkommen, Andrea Diener, mit mir zusammen, naja, nicht in einem Studio, nach wie vor in Bockenheim unterm Dach.
Genau.
Hallo.
Unter einem sonnigen Fenster. Hallo, lieber Frithjof.
Was haben wir vor?
Wir reden heute über Isabel Allende. Die kennt man ja, weil ihr erster Roman war Das Geisterhaus. Das war in den 80er Jahren ein ziemlicher Erfolg. Seitdem folgten sehr viele Bücher, alle im Surkamp Verlag, soweit ich das verfolgt habe. Und sie hat vor allem sehr viele treue Leserinnen und ist auch schon eine nicht mehr ganz junge Autorin. Sie wird im kommenden Jahr 80 Jahre alt.
Eine ganz schöne schriftstellerische Karriere, auf die sie zurückblickt. Jetzt gibt es ein neues Buch von ihr. Was wir Frauen wollen, heißt es. Es ist kein Roman, sondern teils Erinnerung, teils Bekenntnis. Es ist, glaube ich, zum großen Teil ein feministischer Appell. Geschrieben in der Hoffnung, sagt Isabel Allende selbst, unsere Töchter und Enkeltöchter zu inspirieren. Sie müssen für uns leben, so wie wir für unsere Mütter gelebt haben und mit der Arbeit weitermachen, die wir begonnen haben, sagt sie.
Genau, ich glaube, Memoiren nennt man das neuerdings allgemein. Jetzt haben wir das gelesen, zumindest zum Teil gelesen. Johanna Dürholz allerdings hat es ganz gelesen. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie kommt jetzt diese Botschaft bei den Töchtern und Enkeltöchtern an? Und Johanna ist deutlich jünger als wir, ist Redakteurin in der Gesellschaft bei Faznet und im Leben der Sonntagszeitung und hat seit kurzem auch ein Buch veröffentlicht im Duden Verlag. Das heißt Die K-Frage. Es geht allerdings nicht um Kanzler, sondern um Kinder. Der Untertitel ist nämlich, was es heute bedeutet, kein Kind zu wollen. Und das K ist in Klammern. Das heißt, es lässt alle möglichen Entscheidungen offen. Ja, schön, Johanna, dass du da bist. Schön, dass dein Buch da ist. Und wir freuen uns, dass wir dich hier begrüßen dürfen in dieser kleinen Runde. Hallo.
Hallo, Andrea. Und vielen lieben Dank für diese tolle Vorstellung. Und hallo auch, lieber Frithjof. Ich freue mich total, hier zu sein. Und nur eine ganz kleine Korrektur. Mein Buch kommt am 15. März heraus. Genau, okay. Aber ansonsten stimmte alles genau. Vor allem die Klammer hast du auch mit Bravour vorgetragen.
Ja, die muss man ein bisschen erklären, das stimmt. Du hast uns ja gewarnt, dass du gar keine Allende-Expertin bist. Und wir sind alle keine Allende-Experten. Müssen wir auch nicht sein, ist auch egal in diesem Fall. Aber du hast schon mal was von ihr gelesen, oder?
Ich habe schon mal als Jugendliche Das Geisterhaus gelesen, weil meine Mutter das auch ganz toll fand und die hatte mir es dann gegeben. Und ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal die ersten Seiten noch mal kurz überflogen und gelesen, um mich daran zu erinnern, weil ich mich ehrlich gesagt einfach gar nicht mehr dran erinnert habe. Und dann wusste ich wieder, ach ja, die Geschichte und dieser Stil. Aber sonst bin ich wirklich keine Expertin.
Ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, wenn man sich gar nicht erinnert, ne?
Ja, das stimmt, aber also ich fand es damals, glaube ich, ziemlich gut. Ich habe als Jugendliche relativ viel gelesen und relativ viele verschiedene Geschichten und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich nicht mehr dran erinnert habe. Und das ist auch nett, dass ihr sagt, dass ich so jung bin, aber so jung bin ich ja dann doch nicht mehr.
Wir fühlen uns nur einfach sehr, sehr alt.
Genau.
Du darfst uns uralte Morla nennen, mich zumindest. Mit welchem Gefühl hast du denn, Johanna, was wir Frauen wollen, aufgeschlagen und mit welchem gelesen und mit welchem wieder zugeklappt?
Also ich hatte irgendwie erst so gar kein Gefühl, weil ich dachte, okay, interessant, sie ist also Feministin, aber hat mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gewundert, weil ich meine, als chilenische Frau in der Zeit, in der sie groß geworden ist, schon als Journalistin zu arbeiten, ich glaube, dafür brauchte man schon eine gewisse Durchsetzungskraft als junge Frau und von daher hat es mich jetzt nicht gewundert, dass sie eine Feministin ist und ich habe es dann mit einem neugierigen Gefühl begonnen, würde ich sagen, und habe es dann auch ganz gerne gelesen. Also es ist halt, also sie sagte ja irgendwie, dass sie es auch für die jungen Feministinnen ist und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil die jungen Feministinnen, die kennen alles, was da drin steht. Die brauchen das ehrlich gesagt nicht lesen. Aber ich glaube, es ist eine ganz schöne Einführung für junge Frauen und übrigens auch junge Männer und alle, die sich als nichts der beiden definieren, sich zuerst mal mit dem Feminismus überhaupt zu beschäftigen. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Einführung eigentlich.
Ja, ich bin jetzt, mir geht es ehrlich gesagt ähnlich mit dem Buch. Also man erfährt, glaube ich, mehr über Isabel Allende als über den Feminismus. Man erfährt auch mehr über Chile und man erfährt auch eigentlich mehr über ihre Familiengeschichte.
Aber damit geht es dir doch dann genau umgekehrt wie Johanna. Wenn du sagst, du erfährst was über die Familie und Johanna sagt, man erfährt da, man kriegt da 1000 Sachen über den Feminismus erzählt, die man aber alle schon kennt.
Naja, man kriegt keine Sachen über den Feminismus erzählt, sondern man kriegt Sachen über das Patriarchat erzählt. Also das, was Andrea berichtet, das ist auf jeden Fall auch so, vor allem in der ersten Hälfte des Buches. Und in der zweiten Hälfte des Buches sagt sie nochmal so, was alles ungerecht und schief auf der Welt läuft. Und damit hat sie auch total recht. Also es ist schrecklich, was es für Genitalverstümmelungen an jungen Mädchen gibt. Und es ist schrecklich, dass in manchen Ländern Mädchen gar keine Schulbildung bekommen. Und es ist auch schrecklich, dass auch in westlichen Ländern die Gewalt gegen Frauen nach wie vor extrem groß ist. Aber das sind halt alles keine extrem neuen Fakten oder so. Sie hat nur nochmal alles zusammengetragen.
Aber was, worüber Allende total viel spricht und was ich mir dachte, was vielleicht für jüngere Leute wirklich interessant sein könnte, ist dieser ganze Aspekt des Alterns. Also sie erzählt ja auch darüber, wie es ist, wenn man Frau, als feministische Frau älter wird, wie man so ein bisschen den Ballast hinter sich lässt. Und sie hat da so einen schönen Halbsatz von ihren Maximen. Also sie sagt, inzwischen ist sie an einem Punkt angekommen, keine High Heels, keine Diäten und keine Geduld mit Idioten. Also das ist vielleicht schon was, wo man so als jüngere Person durchaus einen Blick drauf kriegen könnte und sagen, ach ja, vielleicht wird's ja einfach irgendwie lockerer im Laufe der Zeit, weil ich bin langsam auch an diesem keine High Heels, keine Diäten, keine Geduld mit Idioten-Punkt angekommen und fühle mich da eigentlich sehr wohl und sehr gesehen.
Ja, ich bin an dem Punkt auch, allerdings liegt das auch an dem Pandemiejahr, würde ich sagen, also vor allem das keine High Heels und keine Diäten, das war jetzt ja irgendwie sehr schwierig in der letzten Zeit umzusetzen. Ich fand das auch ehrlich gesagt total rührend, wie sie übers Alter geschrieben hat. Und ich fand es auch total rührend, wie sie sich ja mit der neuen Generation an Feministinnen durch ihre Enkeltöchter beschäftigt hat. Und das fand ich total schön. Es gibt ja auch so einen ganz kurzen Absatz darüber, wo sie über geschlechtersensible Sprache referiert und dann sagt, na ja, und im Spanischen ist das übrigens auch alles ganz kompliziert. Alle tun ja immer so, als sei das eine deutsche Diskussion, ist aber ja nicht so. Und dann sagt sie, ja, es klingt alles ganz furchtbar kompliziert, aber ich nehme an, wir werden uns mit der Zeit daran gewöhnen. Und das finde ich irgendwie so total nett, dass eine fast 80-jährige Dame einfach sagt, na ja, das ist jetzt halt so, man muss sich damit beschäftigen und dann machen wir das halt und dann ist es vielleicht mal kurz kompliziert, aber dann ist es auch in Ordnung. Also so, ich finde so diesen Pragmatismus auch irgendwie total schön.
Hat sie dir irgendwie auch so ein bisschen dieses, weil Altern ist ja auch etwas, was einem irgendwie Angst einflößt und man denkt, um Gottes Willen, dann werde ich jetzt irgendwie, ich will nicht so werden wie meine Mutter oder was weiß ich, was man da so für Bilder im Kopf hat. Hat sie dich da irgendwie ein bisschen beruhigen können?
Ich habe gar nicht so große Angst vom Altern, glaube ich, aber tatsächlich ist ja ihr Leben so, vielleicht die Idealvorstellung eines Lebens jetzt, ne? Also sie ist irgendwie eine wohlhabende Schriftstellerin, die in Kalifornien mit ihrem neuen Lover lebt und irgendwie morgens immer unterm Dach ihre Bücher schreibt und ansonsten irgendwie mit ihrem Schätzchen am Strand oder im Bett rumhängt. Das ist natürlich auch irgendwie extrem schön. Also wenn das Alter wirklich so ist, habe ich auch kein Problem damit. Das Problem, was ja viele Frauen eher haben, ist ja so die Angst vor der Altersarmut, auch gerade wenn sie Mütter geworden sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist jetzt, da ist sie ja jetzt irgendwie sozusagen kein gutes Beispiel, weil sie einfach extrem reich ist, weil sie halt Bestseller-Autorin ist. Aber doch, ich finde so die Gelassenheit, wie sie ans Leben geht und wie sie auch, also sie spricht ja auch von dieser Unsichtbarkeit, die Frauen irgendwann bekommen, weil sie eben nicht mehr als Sexualobjekt von Männern wahrgenommen werden. Da ist ja auch ganz, ganz viel Wahres dran. Und ich finde es total schön, dass sie sagt, das gibt uns auch eine gewisse Macht, diese Unsichtbarkeit. Also wir können das irgendwie zu unseren Gunsten nutzen. Und das habe ich auch als positiv empfunden. Und vielleicht hast du recht, dass sie mir da vielleicht sogar ein bisschen die Angst vorm Altern genommen hat.
Das ist ja so eine Spange, die sie dann aufmacht, die mich mit einiger Wucht erwischt hat. Also sie hat gesagt, es gibt die ganz jungen Frauen, die laut sein müssen, denn ohne Lärm gibt es keine Veränderung zugunsten feministischer Positionen. Und es gibt die Alten, deren Kinder schon erwachsen sind, selbstständig sind. Und die Frauen, die Mütter sind und die für ihre Kinder einstehen müssen und sich um ihre Kinder kümmern, die sind gar nicht in der Lage, diese Auseinandersetzung mit dieser Kraft und mit dieser Wut, die erforderlich ist, zu gehen, weil sie ihre Kinder schützen müssen. Und da dachte ich sofort als Mann, ja, oder als Vater auch, ich sähe mich schon auch dabei, Kinder schützen zu wollen, und hätte jetzt nicht das Gefühl, dass es sozusagen eine ganze Generation oder einen ganzen Lebensabschnitt gibt, in dem dieser dringend zu kämpfende Kampf einfach zu gefährlich ist oder zu kräftezehrend oder so. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Also da ich jetzt keine Mutter bin und habe ich ja auch schon ein Buch drüber geschrieben, weiß ich nicht. Also ich weiß genau, was du meinst. Natürlich geht es auch vielen Männern so und vielen Vätern so, dass sie irgendwie Angst um ihre Familie haben. Und ich glaube, gerade vielen Vätern in westlichen Ländern geht es so. Aber trotzdem ist es ja so, das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass traditionell nun mal die Frauen für die Care-Tätigkeiten und die Sorgearbeiten zuständig sind. Und dass diese extrem auslaugend sein können, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch in Deutschland nach wie vor so, dass ein Großteil der Frauen die Care-Tätigkeiten fast allein übernehmen und dass ein Großteil der Mütter in Teilzeit arbeitet. Und ich glaube, was sie ja auch sagen will, ist, dass das eine total auslaugende Sache ist. Und dass man vielleicht dann nicht mehr die Kraft hat, auch noch irgendwie für andere feministische Ideale einzustehen. Wenn du den ganzen Tag arbeitest, nach Hause kommst und dann nochmal arbeitest, weil du dann eben deinen Zweitjob, den Haushalt und Kinder machst, dann hast du, also wann hast du dann die Zeit, ein feministisches Memoir meinetwegen zu schreiben? Das ist halt auch schwierig.
Völlig klar. Also du hast es auf so einem Energielevel gelesen, auf so einer Frage der Kraft, Kraftreserven und so weiter. Ich habe es auf einer Ebene der Bedrohung irgendwie gelesen, dass es zu gefährlich wäre oder dass man sich zu sehr exponiert oder so. Aber vielleicht hast du auch recht.
Wahrscheinlich kann man beide Ebenen betrachten, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich glaube, das mit der Gefahr, also dass Frauen sozusagen, egal in welchem Land auf der Welt, gefährlicher leben und Mütter dann vielleicht erst recht denken, ich muss meine Kinder schützen, das ist ja nichts Neues. Also sehr viele Frauen erfahren auch in Deutschland häusliche Gewalt und auch in Deutschland stirbt jeden dritten Tag irgendwie eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Also das ist ja, und wenn man dann noch Kinder hat, ist man natürlich vielleicht doppelt vorsichtig.
Andrea, du hattest vorhin Chile schon angesprochen oder die biografischen Anteile dieses Memoirs, was ja irgendwie ein Standbein in den biografischen Anteilen hat auch.
Also genau, also Chile ist ja nochmal so ein ganz bestimmter Hintergrund. Also die Männer sind natürlich auch nochmal ein bisschen anders gepolt. Also es gibt einen ziemlichen Machismo zum Beispiel in der Gesellschaft, aber der auch wieder so ein bisschen widersprüchlich ist. Also zum Beispiel ihr Großvater ist ja so eine ganz interessante Figur, der kleinen Isabel dann immer sagt, du bist eine Frau, und er sieht natürlich auch total, dass sie aufmüpfig ist und Ideen hat und sie immer so ein bisschen ausbremsen will. Aber andererseits dann zum Beispiel zu ihr auch sagt, willst du wirklich heiraten? Also sie will damit 20 heiratet. Sie, willst du wirklich heiraten? Und ihr noch, als er sie zum Altar führt, überleg dir genau, was du dir da antust, weil sie sehen das alles, in was für eine Abhängigkeit sich Frauen begeben. Aber sie sind natürlich Teil dieser Gesellschaft
und
leben es auch selber. Ja, also das ist schon irgendwie so ein ganz interessanter kultureller Hintergrund, der da, glaube ich, nochmal auch sehr speziell ist. Also nochmal vielleicht ein bisschen anders als jetzt, ich weiß nicht, wenn sie jetzt in einem sozialistischen Land oder in Mitteleuropa ist, es glaube ich noch mal ein bisschen anders.
Ich finde es auch immer interessant, wenn so alte Patriarchen, so wie er, dann aber ja insgeheim das Potenzial in den Frauen sehen. Also das ist ja so, dass er ja eigentlich, wie du sagst, sieht, dass sie irgendwie eine inspirierte junge Frau ist, irgendwie sehr intelligent ist, für sich selbst sorgen kann. Und dann immer so dieser Widerspruch in sich, diesen Widerspruch in sich tragen, diese Patriarchen, dass sie halt eigentlich, also eigentlich gehört sich das halt nicht. Eigentlich ist das halt nicht Teil der Ordnung, die man selbst für richtig findet, weil man selbst ja auch am meisten davon profitiert. Mhm. Aber gleichzeitig muss man halt schon sagen, dass in diesem Einzelfall bei der Enkeltochter ist es ja dann doch so, dass sie anscheinend irgendwie genauso viel kann wie ein Mann. Und
überraschenderweise ging es Isabel Allende ja mit ihrem Stiefvater, der, als sie, ich weiß nicht was, 11 war oder so, in ihr Leben kam, ganz ähnlich. Also sie schreibt von sich, dass sie ihn gehasst hat als Jugendliche und natürlich immer seine Autorität angezweifelt und angefochten hat. Und dass er später ihr bester Freund und Vertrauter wurde und sagt, also das war ein fröhlicher, herrischer, stolzer Macho. Auch wenn er selbst sagte, war er nicht. Schließlich wäre niemand Frauen respektvoller gegenüber als er. Aber eben in diesem alten Rollenverständnis und in diesem Rollenverständnis ja des Patriarchen, des Machos, derjenige, der irgendwie dann aus einer dominanten Position gewähren lässt, glaube ich. Und das fand ich wirklich auch super spannend an dem Buch, dass sie beschreibt, wie sie in der Lage ist, mit solchen Gestalten, also zentralen Figuren in ihrem Leben dann eben auch sich zu arrangieren und ein liebevolles Verhältnis zu entwickeln.
Sie ist überhaupt gar nicht bitter, ne? Also sie ist ja auch gar nicht bitter. Das ist ja auch so schön, weil sie sagt ja schon irgendwie, an manchen Stellen blickt schon so durch. Irgendwann sagt sie mal, ja, das klingt jetzt ein bisschen krass, ich möchte nicht, dass die alten Männer aussterben, aber bei manchen kann man nichts mehr ändern und man muss darauf warten, dass sie sterben, so ungefähr, weil die werden ihre Blickwinkel nicht mehr ändern. Das ist natürlich schon eine relativ krasse Aussage, die sie auch selber dann relativiert, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, so genau diesen Machos in ihrem Leben gegenüber hat sie überhaupt keine bitteren Gefühle. Und das finde ich, das ist eben das, was mich zum Beispiel auch gerührt hat. Dass, ich glaube, das kennen ja auch andere Frauen, auch bei uns. Man hat ja auch Verhältnisse zu Vätern oder Großvätern, die noch in einer anderen Weltordnung oder mit anderen Vorstellungen vielleicht aufgewachsen sind. Und trotzdem hat man vielleicht ein liebevolles Verhältnis zu denen oder findet nicht alles blöd, was die machen oder sagen.
Ja, und indem sie sich selbst ja in ihrem Älterwerden beschreibt, beschreibt sie, also schildert sie ja auch Anteile, die auch womöglich in den jüngeren Generationen nicht mehr mit diesem Widerspruch gelebt werden. Also sie nennt sich selbst eine kokette Frau. Eine kokette Frau, als sie beschreibt, wie hart das Altwerden für sie ist und wie hart dieser Wechsel in die Unsichtbarkeit ist und fragt sich dann selbst, warum so viel Aufhebens um mein Erscheinungsbild, wo bleibt der Feminismus? Und da dachte ich, als ich das las, dachte ich, das wirklich, also wie stark sie bitteschön sich noch abhängig fühlt vom anerkennenden oder begehrlichen, begehrenden Blick der Männer. Und auch das ist, glaube ich, eine Sache, die womöglich jüngere Generationen ablegen oder mit denen sie spielerischer umgehen können als Allende. Sie also schreibt ja auch nachher dann von sich, also wir Frauen haben einen Tumor im Kopf, der heißt, wir brauchen Liebe oder so. Und da dachte ich, wow, das ist ja wirklich noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das noch also sehr in so einer Abhängigkeit von dem Blick der Zuwendung, dem Gewähren des Mannes geschrieben.
Es ist natürlich auch sehr dual, ne? Also da gibt es halt so dieses, ich bin sehr eindeutig Frau und dann gibt es sehr eindeutig Mann. Und sie wurde ja dann auch als Kind, hat man ihr immer gesagt, pass auf, dass du kein Mannweib wirst und so. Also es gibt da sehr, sehr eindeutige Schubladen. Und ich glaube, diese Schubladen lösen sich gerade so ein bisschen auf. Also ich stehe auch nicht morgens auf und schmink mich als erstes und frisiere mich als erstes, weil das irgendwie mein Selbstverständnis von mir selbst ist, dass ich dann so aussehe und dann gehe ich in die Welt. Also ich habe dann schon, auch schon ich habe da ein anderes Selbstverständnis. Und also gerade jetzt natürlich in der Pandemie, wo wir ja sowieso alle komplett verwahrlosen, aber wie du ja schon gesagt hast, aber irgendwie ist mein Selbstbild als Frau halt auch eines, das ich auch unfrisiert und ungeschminkt und ohne Ohrringe und in Gammelhosen trotzdem irgendwie weiblich bin und mich nicht dazu erst hinstilisieren muss, auch wenn ich trotzdem jetzt natürlich, wir alle interessieren uns für Mode und wollen uns auch mal schön anziehen, klar. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so stark so ein internalisiertes Selbstverständnis, dass man wirklich immer so ganz Frau sein muss und auch diesen Erwartungen oder die ganze Zeit diesen Blick mit sich rumträgt, diesen männlichen Blick. Wie gucken sie mich alle an? Was sehen sie, wenn sie mich sehen? Ja, ich glaube, das ist uns echt schon so ein bisschen abhanden gekommen.
Ich kann mir das auch vorstellen und das ist ja auch das Schöne, dass es irgendwie, also jede Person hat das Recht, sich als Frau und weiblich zu fühlen, ganz egal, wie sie aussieht irgendwie. Das ist ja das Schöne an diesem Auflösen der Geschlechterrollen, dass irgendwie Andrea und ich sagen können, wir finden uns auch ohne Schminke ganz toll weiblich oder vielleicht an manchen Tagen auch nicht und dann schminkt man sich eben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube auch, da hat sich so diese Notwendigkeit, dass man sich nach einem, wie Friedhof ja eben sagte, männlichen Blick richtet, die hat sich so ein bisschen aufgelöst.
Und sie nimmt das selbst bei in der Generation ihrer Enkelkinder auch wahr und sagt, also da gibt es Leute, bei denen muss man dann immer aufpassen, mit welchem Pronomen man sie bezeichnet, weil das durchaus wechseln kann. Aber sie selbst wäre sozusagen hoffnungslos hetero oder sowas und also nimmt diesen Fokus an sich selbst durchaus wahr und freut sich an der Freiheit der Enkelgeneration durchaus.
Ja, das finde ich irgendwie auch sehr schön, dass sie das einfach so annehmen und akzeptieren kann, dass es in der nachfolgenden Generation anders ist, weil erstmal verwechselt sie da ja auch ein bisschen was, weil was sie ja ist, ist ja eine Cis-Frau, also das hat ja was mit Pronomen zu tun und nicht die sexuelle Orientierung. Und dann sagt sie ja auch irgendwie, ja, ich wünschte, ich wäre homosexuell, weil dann könnte ich auch mit den ganzen tollen Frauen zusammen sein. Und das finde ich persönlich so ein bisschen naiv und ignorant, weil ehrlich gesagt, wer wünscht sich denn, also darum geht's halt überhaupt nicht, ne? Also jetzt zu sagen, ich wünschte, ich wäre homosexuell, dann hätte sie erstmal in Chile zu der Zeit, zu der sie groß geworden ist, wahrscheinlich ziemliche Probleme bekommen. Also sich das zu wünschen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, was sie sagen will. Es gibt ganz viele tolle Frauen in ihrem Umfeld und wenn sie mit denen eine Beziehung führen könnte, wäre es auch schön. Aber das wertet ja gleichzeitig irgendwie so die freundschaftlichen Beziehungen, die sie ja durchaus zu Frauen führen kann, auch ein bisschen ab. Also es geht ja nicht immer nur, also man merkt so, dass es für sie immer um diese Liebesbeziehungen irgendwie geht. Also der Roger, über den sie ja auch viel schreibt, ist ja auch ganz wichtig irgendwie. Das ist ja, finde ich, auch noch so ein bisschen so diese alte Ordnung irgendwie, dass man immer einen Partner fürs Leben braucht.
Ja gut, sie ist mit Roger irgendwie...
Ihr dritter Mann, mit dem sie gerade zusammen...
Genau, sie sind seit 2018 zusammen, entnahm ich dem Internet. Insofern ist das alles noch ganz frisch und wir haben da sehr viel Verständnis für.
Ja,
das
auf jeden Fall.
Ja, aber dass er sie, also sie beschreibt ganz stolz, dass sie für ihn ein Topmodel ist. Und da dachte ich auch, wow, die macht sich wirklich ganz schön, also sie entblößt sich wirklich ganz schön vor ihren Leserinnen und Lesern, indem sie solche, also sich selbst in seinen Augen mit solchen Komplimenten bedenkt.
Ja, das fand ich jetzt eigentlich ganz süß irgendwie. Also sowieso ist es natürlich auch toll, dass irgendwie eine zu dem Zeitpunkt des Schreibens 78-jährige Frau schreibt so, hey, mein neuer Freund und ich haben irgendwie auch noch super Sex und so. Das ist ja auch total schön, weil das ist ja wirklich was, Liebe in dem Alter, von dem liest und hört man ja ganz, ganz wenig. Das finde ich ja wiederum auch eigentlich schön. Also da sehe ich es wie Andrea, da habe ich auch viel Verständnis für, dass er sagt, sie sieht aus wie ein Topmodel. Also ich habe sie mir im Video angeschaut, sie sieht auch wirklich super aus. Aber dass sie sich selber so darüber definiert, ist natürlich auf jeden Fall sehr interessant.
Sie schreibt doch sehr viel über Frauenfreundschaften. Das ist ja auch so ein Thema, immer so ein bisschen irgendwie unter ferner Liefen lief. Also es gibt natürlich so die Männerfreundschaften, die kennt man so, über die gibt es ganz viele Literatur und ganz viele Filme und so weiter. Und bei Frauen ist es immer doch so ein bisschen so eine Konkurrenzsituation und die coolen Mädels hingen natürlich auch immer mit den Jungs ab und so. Und da ist sie aber auch zum Beispiel so vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen so ein Kulturding. Also da schreibt sie auch immer wieder so ganz große Loblieder an die langjährigen Frauenfreundschaften und die Frauenzirkel und was sie alles für wunderbare Frauen kennt und was sie alles Tolles machen. Und die sind halt auch alle keine Hausfrauen, sondern haben dann mindestens irgendwie nebenbei noch eine Entwicklungshilfeinitiative am Laufen. Also das fand ich zum Beispiel schon auch irgendwie ganz, ganz, ganz schön so, ja. Also wie die Frauen da bei ihr wegkommen.
Ja, sie nennt sie ja immer die guten Hexen. Das fand ich auch einen netten Allende-Ausdruck auf jeden Fall. Also es passt so sehr in die Sprache, die sie ja sonst so auch verwendet. Und sie widmet dem ja auch ein Kapitel, das Verbündnis unter Frauen oder so heißt es. Also dass Frauen sich ja auch verbünden müssen und dass sie sagt ja, dass Männer das sozusagen immer versuchen zu unterbinden, weil wenn Frauen sich verbünden, können sie eine unglaublich große Macht entfalten. Und davor haben Männer Angst und deswegen wird immer gerne dieser sogenannte Zickenkrieg inszeniert oder diese Konkurrenzsituation. So, es gibt ja auch immer dieses sehr zweifelhafte Kompliment, du bist nicht wie die anderen Frauen, was ja gleichzeitig impliziert, dass alle anderen Frauen irgendwie blöd seien, was ja völliger Quatsch ist. Und ich finde das auch total schön, dass sie so ich habe auch die eine Freundin, bei der sie ja sagt, man soll die googeln, die diese Nepal-Entwicklungshilfe gegründet hat, auch gegoogelt und scheint wirklich eine unglaublich tolle Frau zu sein. Ich fand es auch ganz toll, dass sie ihre Freundinnen so gelobt hat. Das hat mich auch, fand ich auch sehr schön.
Dieses Solidaritätsding, das geht ja sogar so weit, dass sie sagt, manchmal wird Chile als Matriarchat wahrgenommen, aber das ja eigentlich nur, weil die Männer unzuverlässig sind. Das zwingt die Frauen da rein, in den Familien und auch in jeder Form von Gemeinschaft diese Stärke zu zeigen und diese große Rolle zu bringen. Und dann wiederum als nächster Schritt wird das Ganze dann sozusagen, obwohl es eigentlich auf eine männliche Verantwortungslosigkeit zurückzuführen ist, wird das Ganze als weibliche Gesellschaftsordnung wahrgenommen.
Ja, das ist eine gute Frage, ob die Frauensolidarität dadurch entsteht, dass die Männer es einfach irgendwie nicht hinkriegen.
Ich habe auch das Gefühl, das ist ganz interessant. Ich habe lustigerweise vor kurzer Zeit mal ein eigenes Zimmer von Virginia Woolf gelesen und da geht es auch darum, dass sie sagt, dass es irgendwie eine Frau eine andere Frau mag und dann fällt der Woolf oder dem lyrischen Ich so auf, krass, man liest nie darüber, dass eine Frau eine andere Frau mag, sondern Männer werden immer nur in Bezug und in Relevanz zu Männern gezeigt. Frauen werden immer nur in Bezug auf Männer gezeigt. Also wie finden Männer sie, wie finden Frauen die Männer, sind sie begehrenswert oder nicht? Also immer nur in diesem Bezug. Frauen werden nicht als Freundinnen dargestellt. Ich glaube eigentlich, dass er die von Männern eingerichtete Geschlechterordnung, dass also Männer immer mit ihren Männern sich verbünden und dann ihre tollen Männerpolitik und Geschäfte machen, dass das halt dazu führt, dass Frauen natürlich zwangsläufig irgendwie Zeit miteinander verbringen, weil die Männer sind dann ja immer arbeiten und Politik machen. Und dann müssen ja die Frauen mit irgendwem reden und Freundschaften schließen, so ungefähr. Aber natürlich führen diese Frauenbündnisse, sind natürlich auch darauf zurückzuführen, dass die Frauen dann irgendwann Ungerechtigkeiten erkannt haben und gesagt haben, okay, wir müssen das ändern. Aber ich glaube so, das ist ja sozusagen, diese Geschlechterordnung hat das ja irgendwie auch bedingt, dass Frauen eben mehr mit Frauen Zeit verbracht haben, oder?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist so, in vielen arabischen oder sowas Kulturen gibt es ja auch wirklich so, dass die Frauen sehr viel zu Hause untereinander sich eben verständigen und Familienbünde bilden. Und also aus dem Saudi-Arabischen zum Beispiel feiern die Leute ja auch getrennt Hochzeit. Also es gibt eine Männerhochzeit und eine Frauenhochzeit. Und auf die eine feiert der Bräutigam, die andere feiert die Braut. Also ich glaube, je extremer diese Geschlechterrollen in der Gesellschaft definiert sind, desto mehr finden sich diese Geschlechter auch irgendwie zusammen und bilden Gruppen, die dann vielleicht auch teilweise ein bisschen erzwungen sind. Das weiß ich gar nicht genau.
Ja, und ich meine, es kann ja auch sozusagen gar keine Freundschaften zwischen Männern und Frauen geben, jedenfalls jetzt nicht in der patriarchalen Ordnung, in der sich ja die Allende zum größten Teil bewegt. Also, weil das ist ja gar nicht erlaubt, dass Männer und Frauen da, die beide heterosexuell sind, einfach nur freundschaftlich, platonisch aneinander interessiert sind. Das sieht ja diese Ordnung gar nicht vor. Also, Frauen müssen ja für Männer sexuell gefällig sein und sollen nicht irgendwie intellektuelle Inspiration als Freundinnen sein, sondern die sollen ja Sexpartnerinnen sein.
Ja, das ist nicht so vorgesehen. Wenn man es jetzt mal so. Idealerweise zwischen 20 und 30 Jahre alt und genau. Also da wird ja ein ziemlich langes Frauenleben auch irgendwie ziemlich stark reduziert eben auf, ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und ist dekorativ so und viel mehr verlangt man ja eigentlich meistens nicht. Aber insofern finde ich das halt wirklich ganz interessant, wie halt so in westlichen Gesellschaften, also jetzt bei uns zum Beispiel so eben diese Inszenierung des Zickenkriegs, irgendwie auch daraus entstanden sind, dass wir doch eine ziemlich lange emanzipatorische Bewegung haben, also wie das irgendwie zusammenhängen kann.
Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe zum einen immer noch die Befürchtung, dass dieser Zickenkrieg tatsächlich immer noch genutzt wird, um Frauen klein zu halten von Männern.
Ja.
Also, dass wenn eine Frau ins Büro kommt und da waren bisher nur Männer und dann ist sie die erste Frau und dann kommt noch eine Frau, dann werden diese Frauen automatisch miteinander verglichen. Das kann man ja ganz schön zum Beispiel im Deutschrap sehen. Da waren ja am Anfang ganz wenige Frauen und die da waren, die waren immer zerstritten. So, weil es kann nur eine auf dieser Plattform geben, was natürlich Quatsch ist, weil es gibt 100 Männer. Warum kann es nicht auch 100 Frauen geben? So. Also ich glaube, das wird so immer noch ganz gut genutzt, um sozusagen möglichst viele Frauen rauszuhalten.
Du bist halt immer noch die Ausnahme, ne? Die eine Ausnahme.
Genau.
Und für mehr Ausnahmen ist dann auch nicht so viel Platz.
Genau, aber ich glaube, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die feministische Bewegung ist natürlich eine reine Streitbewegung. Also es gibt ja innerhalb auch gerade des deutschen Feminismus unglaublich viele Strömungen und unglaublich viele Positionen und Meinungen. Und das ist halt, es hat sich so eingebürgert, und das ist ja auch schön und gut, dass es einen sehr lebhaften Diskurs gibt. Also es gibt die Alice Schwarzer Anhänger, es gibt die Margarete Stokowski Jüngerinnen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Feministinnen, und die sind alle ganz, ganz individuell, und das ist auch total super und gut, aber gleichzeitig führt das eben auch ganz, ganz oft zu Streit.
Was macht man jetzt mit so einem Buch wie Allende? Weil, also sehr theoriegesättigt ist das ja jetzt nicht, ne?
Nee. Das stimmt. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass ich es vielleicht meiner kleinen Cousine mal schenke, weil die beschäftigt sich gar nicht mit Feminismus und die ist auch sehr genervt davon gewesen, dass ich ihr jetzt in der Bachelorarbeit immer zeigen musste, wie sie richtig gendert und so. Und ich glaube, dass so diese ganzen, also es ist ja sehr, sehr, also eigentlich versucht die Allende auf eine sehr leichte Art und Weise etwas total Diffiziles darzustellen, nämlich sie macht ja so diesen globalen Feminismus eigentlich auf, ne? Also sie geht ja auf ganz viele verschiedene Länder und die Ungleichheiten in diesen Ländern auf, und das ist natürlich ganz schwierig, weil in jedem Land ist die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen stellt sich nochmal anders dar. Und natürlich haben in Deutschland Frauen mehr Rechte, als sie in Saudi-Arabien haben. Deswegen finde ich das eigentlich total interessant, dass sie sich dem so global genähert hat, weil es eigentlich, finde ich, wahnsinnig schwierig ist, weil das ist ja zum Beispiel auch ein Vorwurf, der Alice Schwarzer oft gemacht wird, ist, dass wenn man hier dann anfängt, den Feminismus global zu öffnen, dann kann es auch ganz schnell rassistisch werden. Das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen tatsächlich. Aber ich finde, dass die Allende tatsächlich irgendwie, dass es so ein schönes Einsteigerbuch ist oder Einsteigerinnenbuch. Also es ist so Feminism 101 oder so. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es eigentlich für junge Leute, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, schon einiges bereithält. Also gerade in der zweiten Hälfte, wenn sie eben nochmal alles so vorträgt, was alles wo schief läuft.
Die ist eine ziemlich kalte Dusche, diese zweite Hälfte, finde ich.
Also ja.
Da wird sie dann auf einmal vielleicht auch sehr journalistisch und trägt dann zusammen, was es wirklich an unfassbaren Grausamkeiten gibt und auch strukturellen Grausamkeiten in den unterschiedlichsten Regionen und unterschiedlichsten Gesellschaften. Also beim für mich, also mein Lesen war so. Ich habe erst gedacht, na ja, sie selbst nennt sich mal oder sie selbst sagt mal, sie sei als Schreibtante bezeichnet worden von einem chilenischen Schriftstellerkollegen. Und ich dachte, sie ist ja also so eher eher Unterhaltungsliteratur. Ist das so? Werde ich daran mein Lesevergnügen haben? Wird mir das Spaß machen? Dann habe ich gesehen, dass sie ganz viel von sich erzählt und dass sie auch so ein bisschen, es schien zunächst wahllos von sich erzählt und dann, also zwischendurch kam es mir vor, so wie bei diesem allerersten E-Mail-Programm, da hatte man die Funktion alles senden, wenn man so 5 E-Mails geschrieben hatte und sich dann wieder ins Internet einwählte. Und da dachte ich, irgendwie läuft das so ein bisschen aus dem Ruder, das Buch. Aber das drehte sich dann, noch bevor sie dann mit dieser kalten Dusche kam, drehte sich das, weil ich merkte, dass es auch unglaublich mutig von ihr ist. Das meinte ich mit diesem Entblößen. Gar nicht so sehr, dass sie das also unbedacht oder unwillentlich macht, sondern dass sie einfach sehr, sehr mutig von sich und von ihrem Blickwinkel und von ihren Möglichkeiten des Feminismus erzählt und von dem, wie weit sie in ihrem Leben gekommen ist und wie weit eben auch nicht, wo sie immer noch steht und wo sie immer noch hängen bleibt und so weiter. Und das war für mich, ist für mich der Reichtum dieses Buches, dass man eigentlich ein ganz anrührendes Selbstporträt dann auch liest. Portrait of the writer, the author, as a, aged feminist.
Elderly lady, ja. Ja, das stimmt.
Ja, ich habe das tatsächlich genauso empfunden wie du, Fridtjof. Also ich habe auch am Anfang nicht so ganz, also am Anfang war ich auch gerührt von ihrer Sprache, weil sie so klar ist und sie sich so gar nicht bemüht, irgendwie was zu verschleiern oder so, auch sprachlich ja nicht. Das ist ja so ganz, ganz präzise und kein Wort zu viel fast, obwohl man tatsächlich manchmal gar nicht weiß, warum jetzt irgendwie diese Anekdote kommt. Und dann hat sich das bei mir halt auch so gedreht. Also diese kalte Dusche war jetzt bei mir, glaube ich, nicht so ausgeprägt vielleicht, weil es hat mich jetzt alles nicht überrascht, die Fakten. Aber natürlich hat es eine gewisse Wucht, wenn das nochmal alles so zusammengetragen wird. Und sie hat ja nur, genau, und sie hat ja nur einen Bruchteil dessen, was wirklich auf der Welt abgeht, zusammengetragen. Das ist ja trotzdem noch lange nicht alles. Von daher, ich fand das irgendwie auch tatsächlich insgesamt schon ein ganz schönes Leseerlebnis.
Gibt es denn Bücher, Johanna, die du als weiterführende Lektüre empfehlen würdest? Oder wenn man jetzt Allende gelesen hat und sagt, okay, das mit diesem Feminismus, das interessiert mich jetzt vielleicht irgendwie doch und vielleicht bin ich jetzt da doch ein bisschen zu ahnungslos. Wo macht man denn dann weiter?
Also ich glaube, also ein anderes gutes Einstiegsbuch, was ja sehr oft empfohlen wird, aber was auch wirklich das schönste Einsteigerbuch ist, das man sich deutschsprachig eigentlich besorgen kann, ist Untenrum frei von Margarete Stukowski, weil das einfach eine tolle Coming-of-Age-Autobiografie ist, gepaart mit allen Fakten, die man braucht. Das ist sehr gut gemacht und das würde ich eigentlich jedem Mädchen ab 16 oder so empfehlen.
Es ist übrigens auch sehr humorvoll. Also ich finde, ja, Frau Stukowskis, ja, Humor wird immer so ein bisschen runtergespielt. Ich finde sie aber wirklich eigentlich wahnsinnig lustig.
Ja, ich finde sie auch sehr witzig. Ich finde sie auch sehr witzig und auch sehr manchmal sehr, sehr genial. Zum Beispiel ihre Spargelkolumne fand ich damals sehr, sehr genial. Genau, also das kann man, glaube ich, immer gut empfehlen. Ansonsten würde ich natürlich Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, empfehlen. Das ist so Grundwerk, das eigentlich man sehr gut, das sich auch ganz gut liest. Das ist jetzt nicht so wie Gender Trouble oder so, was ich zum Beispiel persönlich auch nicht durchgelesen habe, weil es einfach sehr schwer war, von Judith Butler. Genau, und ich habe ja, wie gesagt, gerade ein eigenes Zimmer von Virginia Woolf gelesen. Und das ist eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise und das fand ich ganz toll. Das hat mich unglaublich bewegt und berührt. Das ist sprachlich auch einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ganz, ganz toll. Und das hat auch diese, interessanterweise haben ja diese Geschichten fast alle gemeinsam, dass sie auch diesen autobiografischen Ansatz haben, so wie Frau Allende ja auch. Und das macht es natürlich immer so zugänglich, ne? Dass so Frauen davon berichten, wie sie selber so Aha-Erlebnisse oder Erweckungserlebnisse hatten. Und das finde ich persönlich total toll.
Ganz wichtige Frage noch. Du hast gerade gesagt, würdest du jedem Mädchen im Alter von 16 Jahren empfehlen. Ich habe mich gefragt, als Vater eines Jungen im Alter von 16 Jahren, was empfehle ich ihm? Was würdet ihr ihm empfehlen?
Das ist eine gute Frage. Andrea, weißt du da mehr?
Ich bin da ehrlich gesagt auch am Grübeln.
Auch bitte nicht ratlos sein. Bitte,
ja. Also ich glaube, die können da auch gut untenrum freilesen. Ne? Das ist das ist natürlich für Frauen immer insofern schön, als dass sie sich selber darin wiederfinden und wiedererkennen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch toll ist für Jungen, die lesen, mal eine weibliche Perspektive kennenzulernen, weil von denen gibt es ja auch nach wie vor immer noch nicht ganz so viele, die so schonungslos sind. Und ich glaube, darum würde ich zum Beispiel untenrum frei auch empfehlen. Oder übrigens würde ich auch die Frau Allende 16-Jährigen auf jeden Fall ans Herz legen. Also das finde ich ist auch ein super Einstiegsbuch eigentlich. Ich weiß jetzt halt nicht, wie ein 16-jähriger Junge das findet, wenn sie dann über 10 Seiten darüber schreibt, wie sie sich schminkt und wie alt sie ist und so. Keine Ahnung. Aber ansonsten, also so diese zweite Hälfte würde ich auch, kann man ruhig auch mal in Schulbüchern abdrucken, so ungefähr.
Was wir Frauen wollen von Isabel Allende wurde von Svenja Becker übersetzt, ist bei Surkamp erschienen, hat 184 Seiten bloß übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, und kostet 18 Euro.
Ja, vielen Dank, Johanna, dass du da warst, dass du mit uns gesprochen hast.
Vielen Dank,
hast.
Dass ich kommen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Dankeschön, uns auch.
Ganz unsererseits. Drei Fragen hätten wir noch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Eigentlich mehr drei Antworten von Ronja Othmann. Ronja Othmann hat im August 2020 bei Hansa ihren Debütroman veröffentlicht. Der hieß Die Sommer und sie ist am kommenden Wochenende bei Wir sind hier zu sehen. Das ist ein virtuelles Festival für kulturelle Diversität, Gesellschaft und Rassismus vom Frankfurter Literaturhaus. Das läuft von Donnerstag bis Samstagabend als Stream mit 4 Podien und ich finde, klingt super interessant.
Ich sitze hier mit Ronja Othmann per Zoom in Verbindung und ich habe sie zum ersten Mal gesehen beim Bachmann-Lesen in Klagenfurt. Das war im Jahr 2019 und sie hat einen Ausschnitt aus einem Text vorgelesen, der dann später auch ein Buch wurde, nämlich genau das Buch, was von ihr vorliegt, Die Sommer. Die erste Frage lautet ganz einfach, warum schreiben Sie?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, warum ich, also irgendwann habe ich damit angefangen, aber eigentlich, also das ist vielleicht albern, aber eigentlich schon so seitdem ich so Teenager bin oder das schreibe ich und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört und dann habe ich mir die Frage nicht mehr gestellt, also irgendwie, glaube ich, kann ich es mir nicht schreiben vorstellen, deswegen, ja.
Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen?
Also mein jüngeres Ich hat Gott sei Dank schon die Essays von Hertha Müller sehr früh in die Hände bekommen. Deswegen muss ich es meinem jüngeren Ich nicht empfehlen. Ansonsten, oh Gott, ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt spontan würde ich sagen, die Bücher von Annie Ernaux.
Gibt es denn ein Buch, dessen Lektüre Sie verändert hat oder Ihren Blick auf sich oder auf die Welt verändert hat?
Wahrscheinlich nicht ein Buch, sondern das sind viele. Ich glaube, das letzte Buch, was jetzt für mich so wie so verändernd war, war von Mustafa Khalifa, Das Schneckenhaus. Aber nicht, weil ich so das, was da drin beschrieben war, nicht wusste, sondern weil die Art, wie es geschrieben hat.
Okay, dankeschön.
Würden Sie das alles gern noch etwas genauer wissen, liebe Hörerinnen und Hörer? Auf unserer Website faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie weitere Artikel zu den genannten Büchern und auch die Adresse, unter der Sie uns erreichen, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder Einwände, nämlich Bücher mit UE-podcast@faz.de.
Auch beim nächsten Mal geht es um eine ehemalige Teilnehmerin des Wettlesens in Klagenfurt. 2016 nämlich hat Sharon Dodua Otu den Bachmann-Preis gewonnen. Und seitdem wartet die literarische Welt auf ihren ersten Roman. Jetzt kommt er endlich heraus. Es ist soweit. Wir haben ihn gelesen. Wir haben ihn hoffentlich bis dahin gelesen und sprechen mit Sandra Kegel. Und ein neues Literaturrätsel haben wir dann auch für Sie.
Für heute danken wir fürs Zuhören, freuen uns wie immer über Post, Abo-Klicks, Sternchen, Likes und derlei mehr und sagen bis dann.
Bis dann.